beim Jahr 365 Tage hat, dann können wir auch nicht mal rechts hoch singen. Das deutet an, wie lang so ein Jahr sein kann. Und was bleibt dann? Zwei Schriftsteller, die sind ganz unbekannt, trafen sich beim Spaziergang im Wiener Volksgarten, nämlich Kur von Hoffmannsthal und Egon Friedel. Die waren bald in einer lebhaften Unterhaltung, die beiden. Und plötzlich bleibt Friedel neben einer Baumgruppe stehen und sagt zu Hoffmannsthal, hier an dieser Stelle, Herr Hoffmannsthal, wird mal so in 20 oder 50 Jahren Ihr Denkmal stehen. Hoffmannsthal fühlte sich geschmeichelt, lehrte das so ein bisschen ab, naja, muss das mal sehen und so. Nein, nein, sagte Friedel mit Nachspruch, das bin ich, hier wird Ihr Denkmal stehen. Und die Leute werden dran vorübergehen und sagen, Hoffmannsthal, Hoffmannsthal, wer war dieser Kerl gleich noch? Also, nicht mal ein Denkmal kann uns vor der Vergänglichkeit schützen. Und in unserer schnelllebigen Zeit erst recht nicht, wo ständig neue Stars und Sternchen aufgehen und wieder untergehen, wieder verlöschen. Weiß noch, als unser Lukas ganz klein war, da fragte er mich mal, ob denn jeder Mensch nach seinem Tod ein Denkmal bekommt. Gute Frage. Und ich sagte, nein, höchstens ein Grabstein. Aber beides, egal ob Denkmal oder Grabstein, es ist beides kein Heilmittel, kein Schutz gegen die Macht der Zeit. Und das wird uns heute Abend am Silvestertag wieder besonders krass vor Augen geführt. Ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum so viele Menschen zu Silvester Zerstreuung suchen, Ablenkung suchen, möglichst mit viel Krach und Rabums ihre Feiern machen, weil sie das irgendwie ahnen und mit dieser Erkenntnis, mit dieser Einsicht kaum klarkommen, wie schnell alles vergeht. Und meistens ist das letzte Jahr noch schneller gelaufen als das Jahr davor. Wie Heiner Meinersmann in einem seiner Lieder sagte, wirklich schon wieder ein Jahr? Ist das schon so lange her? So lange her, dass wir das letzte Mal Neujahr gefeiert haben? Das Tempo macht uns Angst. Und vor allem diese Ungewissheit. Was kommt denn dann bitte schön im neuen Jahr auf uns zu? Wenn der Volksmund so vorschlägt, wer ist seines Glückes Schmied, dann ist das in gleicher Weise geistlos und brutal. Denn es stimmt ja nicht. Es ist doch nicht jeder seines Glückes Schmied. Viele Dinge, von denen wir abhängig sind und beeinflusst werden, die können wir überhaupt nicht bestimmen. Politische Umstände, wirtschaftliche Umstände, persönliche Umstände. Wir werden ein ganzes Stück weit geschmiedet. Die Frage ist nur, wovon? Und von wem? Und wer hält die Fäden in der Hand? Und in diese Hilflosigkeit gegenüber der Zukunft und in diese Angst hinein auch, dass unsere Zukunft irgendwann dann doch wieder von der Vergänglichkeit eingeholt und wiederholt wird, da hinein drängt nun Jesus mit diesem Wort, mit diesem Predigtext, den wir vor sich haben. Hier spricht Jesus selbst. So als wollte er uns sagen, Leute, bei all den verschiedenen Zukunftsperspektiven und Zukunftsüberlegungen, die euch heute Abend beschäftigen, es gibt eine Zukunftsperspektive, die ist sicherer als alle anderen. Eine Zukunftsaussicht, die ist stärker als alle anderen, die wird auch nicht von der Vergänglichkeit eingeholt. Und deshalb müsst ihr diese Zukunftsperspektive ernster nehmen als alle anderen und ihr müsst sie allen euren anderen Zukunftsüberlegungen voranstellen. Wenn wir hellwach in die Zukunft gehen wollen, wenn wir wirklich gerüstet sein wollen, dann müssen wir uns, so sagt Jesus, auf ein besonderes Ereignis einstellen. Auf ein Ereignis einstellen, das für die Entwicklung der Zukunft von höchster Relevanz ist. Jesus sagt, ich komme wieder. Das ist das entscheidende Ereignis in der Zukunft. Und es wird für jeden Menschen, egal was ihn sonst noch bewegt, weitreichende Folgen haben, dieses Ereignis. Dass Jesus wiederkommt. Klug ist, so sagt die Bibel, wer sich darauf einstellt. Und töricht ist, wer das bei seiner Zukunftsplanung außer Acht lässt. Und so ist dieser Text, den wir eben schon von Sam gehört haben, eine einzige massive Aufforderung, die da besagt, rechnet damit, dass Jesus wiederkommt. Seid dazu bereit, seid darauf vorbereitet. Hier in Vers 36, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Und in Vers 37, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet. Dann nochmal in Vers 38. Und wenn er kommt in der zweiten oder in der dritten Nachtwache und findet, so, nämlich, dass sie wach sind. Und in Vers 40 nochmal, so seid auch ihr bereit, geht hellwach in die Zukunft. Bereit euch vor, auf diese Ereignisse. Und da drehen sich viele Leute schon gelangweilt ab und sagen, warum soll das so wichtig sein? Es gibt viele andere, viel näherliegende Zukunftsthemen, die viel wichtiger sind, die viel brennender sind. Wie geht es weiter mit der Arbeitslosigkeit? Bei mir persönlich auf dem großen Arbeitsmarkt. Was wird aus meiner Gesundheit und der Krankenversicherung? Was bringt die Zukunft, wenn wir jetzt die große Weltlage betrachten im Irak? Was wird aus der Globalisierung? Wie geht es weiter mit den Pulverfassen Nahost? Oder dann wieder mehr privat betrachtet, wie wird es weitergehen mit den Kindern in der Schule? Kommen sie durch, kommen sie nicht durch? Kriegen sie eine Arbeitsstelle, wenn sie auch eine Lehrstelle? Oder die praktische Situation in der Gemeinde, wie wird das mit unseren Räumlichkeiten werden? Wie geht es weiter? Das sind doch die Perspektiven, die uns erstmal ganz nahe liegen und sowieso auf der Seele brennen. Oder Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren haben und sich die Zukunft ohne diesen lieben Menschen gar nicht mehr vorstellen können, die sagen, ich will doch nicht weiterleben ohne den oder ohne die. Und Jesus würde das alles gar nicht bestreiten, dass das wichtige Fragen sind. Aber er würde hinzufügen, Leute, ihr könnt diese Fragen nur richtig verstehen. Und ihr könnt mit diesen Fragen nur richtig umgehen und nur dann richtig klarkommen, wenn ihr die große, die entscheidende Zukunftsperspektive nicht aus dem Blick verliert. Nämlich, dass Jesus wiederkommt. In dem Moment, wo das geschieht, da bekommen nämlich all die anderen Zukunftsfragen, so wichtig und dringend und bedeutungsvoll und relevant sie sein mögen, ein ganz anderes Gewicht und werden plötzlich auf eine ganz überraschende Weise beantwortet. Natürlich. Wir wissen nicht, ob einer von uns diesen Tag miterleben wird, an dem Jesus wiederkommt. Aber das ist auch gar nicht so wichtig. Denn alle, die vorher schon sterben, für die ist es eben vorher schon so weit. Also das spielt gar keine große Rolle. Das ist kein großer Unterschied, ob sie Jesus Christus begegnen, wenn er in aller Macht, wie das Neue Testament sagt, auf die Erde wiederkommen wird. Oder ob sie schon vorher vor seinem Richterstuhl stehen. Das ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass er uns alle rufen wird. Und in beiden Fällen bestimmt Gott den Zeitpunkt, wann Jesus wiederkommt und wann wir abgerufen werden von der Erde. Ja, die Bibel denkt drauf. Ohne die Bibel denkt es nicht. Danke, das ist kein Problem. Also, Gott bestimmt in beiden Fällen den Zeitpunkt. Und für uns kommt es darauf an, dass wir jeweils richtig und gründlich darauf vorbereitet sind. So, und jetzt sagt die zwei Dinge müsst ihr machen. Wenn wir auf diesen Tag X recht und angemessen vorbereitet werden wollt, dann müsst ihr zwei Dinge im Blick haben, die ihr nicht vergessen dürft. Das erste ist der Ernst dieser Stunde und das zweite ist das Gebot der Stunde. Also erstens der Ernst der Stunde und zweitens das Gebot der Stunde. Der Ernst der Stunde. Jesus weiß, dass es für uns nicht leicht ist, hellwach in die Zukunft zu sehen. Es ist nicht leicht, auf das Kommen Jesu zu warten und damit zu rechnen. Und deswegen dieser Vers 36, seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wann er aufbrechen wird von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sich ihm sogleich auftun. Das ist ein Bild, das Jesus hier gebraucht. Und da vergleicht er sich mit einem Herrn, der unterwegs ist zum Besuch einer Hochzeit und wir, seine Nachfolger, wir sind die Diener, wir sind die Knechte. Und es kann sehr spät werden, bis der Herr zurückkommt. Und die Aufgabe ist, dass wir dann bereit sind und auf das erste Klopfen, wenn der Herr nach Hause kommt, reagieren, antworten, hingehen und aufmachen. Das ist das Bild, was Jesus hier gebraucht. Und Sie wissen, wie das ist, wenn man auf jemanden wartet, der lange ausbleibt und etwas abends und später und noch später, man wird müde. Und deswegen sagt Jesus in Vers 37, selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachen können. Also, das ist der Ernst der Stunde und das ist unser Problem, die Ermüdungsgefahr. Über den Warten schlafen die Knechte ein. Und dann sagen sie sich vielleicht innerlich, ach, er kommt heute sowieso nicht mehr, gönnen wir uns mal ein Nickerchen, es wird schon nicht so schlimm sein. Und merken Sie, hier in diesem Gleichnis macht Jesus deutlich, es kann einige Zeit dauern, bis er wiederkommt. Es kann sein, so sagt Jesus hier in Vers 38, dass der Hausherr erst in der zweiten oder dritten Nachtwache wiederkommt. Was muss man sich darunter vorstellen? Wahrscheinlich setzt Jesus hier die jüdische Einteilung der Nacht voraus. Und da unterteilte man die Nacht in drei Nachtwachen. Die erste von 18 bis 22 Uhr, die zweite Nachtwache von 22 Uhr bis 2 Uhr und die dritte Nachtwache dann von 2 Uhr bis 6 Uhr in der Früh. So, Jesus sagt hier, rechnet damit, es kann die zweite oder die dritte Nachtwache sein. Also irgendwann zwischen 22 Uhr und 6 Uhr. Ich weiß nicht, dass Sie normalerweise ins Bett gehen, aber das ist die Zeit, in der man dann doch schon anfängt, langsam müde zu werden. Es ist bekannt, dass in Israel bei Hochzeiten sehr lange gefeiert wurde, ganz ausgiebig. Von der ersten Nachtwache redet Jesus deshalb hier schon gar nicht. Seine Wiederkunft kann auf sich warten lassen. Und dann, in der zweiten oder dritten Nachtwache der Weltgeschichte, werden viele schlafen. Werden viele überhaupt nicht einen einzigen Gedanken an Jesus verschwenden und seine Macht und seine Wiederkunft. Doch seine Knechte, seine Nachfolger, die sollen nun bereit sein. Die gehen hellwach in die Zukunft. Und deswegen sagt Jesus heute noch auf. Pass auf vor der Ermüdungsgefahr. Darin liegt der Ernst der Stunde. Und wie schnell können wir müde werden? Des Wartens müde. Es gibt so viele Ursachen für Müdigkeit. Die eine Ursache, das ist die Übermacht des Alltäglichen. So dieser ganz normale Lebenstrott, in dem wir drin sind und der uns mit all seinen Erfordernissen voll beansprucht und uns müder und müder macht. Manche Sieberheit hat ein schönes Lied dazu geschrieben, das heißt, wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu bedienen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und beten laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Es musste manche lange Jahre vergießen, bis alles stand und hing und lag. Es ist nicht viel, doch wollen wir es genießen, freuen uns auf jeden neuen Tag. Das Glück hält unsere Sorgen nieder und weht die Stunden dicht an dicht. Wir sind gewiss, der Herr kommt wieder. Und denken still, das geht noch nicht. Ist uns der Himmel fremd geworden, kann uns nur noch die Erde freuen, soll unser Süden, unser Norden die Grenze unseres Lebens sein. Vom Himmel singen unsere Lieder, doch nie vom irdischen Verzicht. Wir singen laut, Herr, komm doch wieder. Und denken leise, jetzt noch nicht. Das ist unser Problem. Das ist eine Ursache dafür, dass wir müde werden. Übermacht des Alltäglichen. Erstmal der Beruf. Erstmal die Wohnung oder das Häuschen. Auch, das sind ja alles gute, richtige Dinge. Erstmal die Familie. Erstmal so in kleineren Punkten einigermaßen auf die Reihe kriegen. Das ist wichtig, das sehe, das ist das unmittelbar Naheliegende. Und so werden wir müde. Müde durch das Normale, durch das Alltägliche. Müde, aber auch durch Sorgen. Wie viele Christen sind müde geworden durch die ständigen Sorgen, oder? Da hat einer eine längere Krankheit. Und es wird nicht besser. Und er betet schon so lange. Und er geht nicht weg. Und er wird müde und sagt, hört mich denn der Herr überhaupt nicht mehr, wenn das alles in den Wind gebetet. Und das kann uns müde machen. Sorge, Krankheit bei uns oder bei Menschen, die uns nahestehen. Wie lange soll ich mich noch umquälen? Wenn Jesus alle Macht hat, warum greift er denn nicht ein? Wir werden müde. Und manche werden auch müde durch alle möglichen Pläne, die sie machen. Pläne, die eigentlich gut und wichtig sind und richtige Dinge betreffen. Aber die so stark am Irdischen verhaftet sind, dass sie uns so richtig festbinden hier in dieser dreidimensionalen Welt. Sie werden müder und müder. Ermüdet durch das Schöne, die einen, ermüdet durch das Schwere, die anderen, ermüdet durch das ganz normale Alltägliche, die dritten. Und wir verlieren uns in dieser Welt. Und wir verlieren über der kleinen Zukunft den Blick für die große. Ich denke, das ist unser großes Problem bei der Ermüdung. Vor lauter kleinen Zukunftsperspektiven verlieren wir den Blick für die eine große Zukunftsperspektive Jesu. Und Jesus sieht diese Gefahr. Und er schärft uns das durch diese Verse hindurch immer wieder ein. Erwartet den Herrn. Leute, wacht, seid bereit, damit ihr dieser alltäglichen Ermüdungsgefahr nicht erliegt. Damit ihr nicht untergeht in eurem täglichen Einerlei und überseht, dass es um eine viel größere, viel wichtigere Frage geht, an der sich eure Zukunft entscheidet. So, und dann kommt noch etwas dazu, was den Ernst der Stunde noch verschärft. Auf der einen Seite ist da die Ermüdungsgefahr, Aber auf der anderen Seite spricht Jesus noch von einer weiteren Gefahr, und das ist die Überrumpelungsgefahr. Überrumpelungsgefahr. Das ist von einer Minute auf die andere geht, denn bevor sie entrümpeln, gerade ihr Keller, ist ja vielleicht mal wieder dran, ich weiß nicht, wir auch nicht, wir haben keinen Keller glücklicherweise, nur wir haben die entrümpeln. Also sie tragen gerade so die älteste Kleidung, etwa die sie haben, die noch rumhängt. Der Kühlschrank ist sowieso wie leer gefegt und in der guten Stube haben die Kinder oder Enkelkinder von einer halben Stunde Euro Sandalen gespielt. So, das ist nicht genug, plötzlich klingelt an der Eingangstür. Und draußen steht natürlich ihr Chef, der sie schon lange mal besuchen wollte. Und sie stammeln und trinken und fassen und sagen, ach, wie schön, hat sie da, dann kommt sie doch rein. Das ist Überwunderung. Oder ich werde den Schüler keine Angst machen, haben wir noch eine Woche Ferien, aber dann übernächste Woche kommt er wieder schön zurück. Und gleich am ersten Tag kommt der Mathelehrer mit fröhlicher Miene in die Klasse und sagt, Leute, aber ich habe es mir anders überlegt. Die Zeit wird sonst zu knapp, wir schreiben die Mathearbeit schon heute. Stifte raus, es geht los. Das ist Überwunderung. Ihr seid völlig unvorbereitet. Und von einer ähnlichen Gefahr spricht Jesus hier. Er sagt, so wird es denen gehen, die nicht auf mich warten. Sie werden überrumpelt werden. Sei es dadurch, dass ich wiederkomme, oder sei es dadurch, dass ich sie vorher schon abrufe. Vers 39, das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausherr wüsste, zu welcher Stunde der Dieb kommt, so ließe er nicht in sein Haus eintreten. Seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn, also Jesus, kommt zu einer Stunde, da ihr nicht meint, da ihr nicht damit rechnet. Ich denke, die Aussage ist ganz klar. Um gegenüber einem Dieb gerüstet zu sein, hilft nur eins. Ein Dieb meldet sich ja nicht an, das ist so eine Natur der Sache. Es hilft nur eins, ständige Bereitschaft, ständige Bereitschaft. Und nun vergleicht Jesus sich selbst mit einem Dieb. Nicht weil er böses will, sondern der Vergleichspunkt liegt auf dem Plötzlichen, auf dem Unerwarteten, auf dem Unberechenbaren. Das macht Jesus mit dem Dieb gemeinsam, dass er plötzlich und unerwartet kommt. Und darin liegt der Ernst der Stunde, sagt Jesus. Dass wir ihm unerwartet gegenüberstehen werden. Und dass wir dann möglicherweise nicht vorbereitet sind. An anderer Stelle hat er mal gesagt, in Matthäus 24, Vers 27, wie der Blitz ausgeht vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird auch das Kommen des Menschensohnes sein. Und der Apostel Paulus hat dieses Wort von Jesus aufgenommen und er hat im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, nochmal fast das Gleiche gesagt, Vers 2, 1. Thessalonicher 5, Vers 2, denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Lehne eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entfliehen. Es wird eine unvorstellbare Situation geben. Als ob plötzlich eine Tür aufgeht, eine Tür in die Ewigkeit, so wie damals Weihnachten auf dem Hirtenfeld, nur noch viel überwältigender, viel größer und erschreckender und umfassender. Ein Dieb bricht normalerweise nicht tagsüber ein, und wenn, dann klingelt er nicht wirklich an der Eingangstür, sondern er kommt ganz überraschend. Und auf dieses Überraschungsmoment geht auch Paulus die Acht. So wird es sein, sagt er, wenn Jesus wiederkommt. Viele werden vor Selbstsicherheit strotzen. Sie werden sagen, wozu brauchen wir Jesus? Er kommt sowieso nicht wieder und es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird und man soll es doch nicht übertreiben und man muss ja auch noch leben in dieser Welt. So, das ist der Ernst der Stunde, sagt Jesus. Es ist nicht nur die Ermüdungsgefahr, sondern es kommt dazu die Überrumpelungsgefahr. Ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und wer dann nicht mehr in die Zukunft geht, den wird es völlig unvorbereitet treffen. Jesus kommt. Er beschreibt den Ernst dieser Stunde sehr plastisch, sehr drastisch, damit wir kapieren, was auf dem Spiel steht. Und wenn wir das jetzt ernst nehmen, den Ernst der Stunde, dann ergibt sich daraus ganz zwangsläufig die Frage, ja, wie kann ich mich denn nun darauf einstellen? Wenn das der Ernst der Stunde ist, wenn das wirklich stimmt, wenn das nicht nur irgendein Geklingel von religiösen Fantasten ist, sondern wenn das die realistische Zukunftsperspektive ist, auf die wir zu gehen, was ist dann das Gebot der Stunde? Wie kann ich mich dann richtig und angemessen darauf vorbereiten? Dann jetzt zweitens das Gebot der Stunde. Jesus gibt eine ganz klare Anweisung. Die stellt er wie ein Motto diesen ganzen Text voran, nämlich in Vers 35. Da sagt er, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Wenn man das zusammenfassen will mit einem Wort, dann könnte man sagen, es geht um die Rufbereitschaft. Jesus will, dass wir in Rufbereitschaft sind. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Wir wissen das ja im Osten. Im Orient, da trug man weite Obergewänder. Obergewänder, die normalerweise bis zu den Füßen runtergehen. Und solange man im Haus sitzt und isst und miteinander verlabert, stört das ja auch nicht. Aber wenn man sich auf den Weg macht, dann muss man das Oberkleid an den Hüften, also an den Lenden, hochnehmen und mit einem Gürtel festbinden. Das ist der Grundgedanke, der dahinter steht. Ja? Ist klar, wenn man das Gewand nicht hochnimmt und festbindet, dann schlabbert es einem beim Laufen, ständig um die Füße herum und man kommt nicht schnell vorwärts oder stolpert und legt sich schnell auf die Nase. Und genau das sagt Jesus, müsst ihr machen, wenn ihr hellwach in die Zukunft gehen wollt. Wenn ihr vorbereitet sein wollt auf meine Ankunft. Ihr müsst gegürtet sein. Ihr müsst das Obergewand festgeschnallt haben. Und zwar so, dass ihr jederzeit loslaufen könnt. Das ist der Gedanke hier. Dann das Gebot der Stunde. Rufbereitschaft. Jederzeit. Gewand hochgeschnallt. Oder ohne Bild gesagt, ihr müsst jederzeit bereit sein, mir entgegenzugehen. Allzeit bereit. Ihr müsst in jeder Sekunde darauf vorbereitet sein, Jesus Christus auf und auf gegenüberzustehen. Sei es, dass er plötzlich wiederkommt, um seine Gemeinde zu sich zu holen. Oder sei es, dass er sie oder mich vorher abruft in der Stunde unseres Todes und wir dann ihm gegenüberstehen. Von einem Moment auf den anderen. Der Busch. Der Essener Jugendpfarrer hat das mal verglichen mit einer Situation während des Zweiten Weltkrieges. Da erzählt er, wie die von der bekennenden Kirche in einer Sitzung zusammen waren und ihre Mappen und viele Papiere auf den Tisch lagen. Und da springt auf einmal die Tür auf und ein paar Männer erscheinen und rufen, geheime Staatspolizei, alle aufstehen und an die Wand stellen. Und die Papiere und Mappen bleiben alle liegen. Und der Buschlag hätte manchmal noch mal gern dieses oder jenes versteckt und jene Geheimnis fix schnell noch beiseite geschafft, aber es war zu spät, es ging nicht mehr. Und der fuhr dann fort, er sagt, so wird die Wiederkunft Jesu sein. Da wünschten wir uns dann gerne noch die eine oder andere Zeit, um das eine oder andere zu klären oder zu bereinigen oder zu ändern oder in Ordnung zu bringen. Aber es wird nicht mehr gehen. Es wird die Geschichte plötzlich angehalten und danach wird man nichts mehr ändern können. Und deshalb diese Aufforderung hier. Du brauchst jetzt noch Zeit. Lasst eure Lenden umgürtet sein. Seid in ständiger Rufbereitschaft. Das ist interessant, wo dieser Begriff eigentlich herkommt. Er kommt aus der Nacht, als die Israeliten aufbrachen aus der Sklaverei in Ägypten. Da wurde ihnen das zum ersten Mal genannt. Sie wissen, das war die Nacht, in der sie das Passahlamm geschlachtet haben. So die Vorschau auf das, was Jesus einmal tun würde, und sie haben das Blut des Passahlamms an die Pfosten gestrichen, und dort, wo das Blut am Pfosten war, wo das Opfer gebracht war, da waren sie in Sicherheit. Und Gott gab ihnen für diese Nacht eine ganz spezielle Anweisung. Er sagte nämlich, das können Sie in 2. Mose 12, Vers 11 nachlesen, wie sie das Passahlamm essen sollten. Nämlich so. So sollt ihr essen. Um eure Lenden sollt ihr begürtet sein. Und eure Schuhe sollt ihr an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und ihr sollt das Passahlamm essen als die, die hinwegpaddeln. Als die, die schon im Aufbruch begriffen sind. So sollt ihr Passahlamm essen, sagt Jesus. Und sagte damals Gott schon dem Mose. Also die Israeliten sollen genau das tun, was wir unseren Kindern aus gesundheitlichen Gründen immer verbieten. Sie sollten im Stehen essen. Sie sollten nebenbei gewissermaßen ja, halb auf stehend im Vorübergehen essen, damit sie jederzeit bereit wären, in Rufbereitschaft. Das ist das Gebot der Stunde. Denn in dieser Nacht würde Gott seinen Leuten den Befehl zum Aufbruch geben. Und dann mussten sie bereit sein. Und es wäre dann zu spät gewesen, wenn sie erst angefangen hätten einzupacken, die Kinder anzuziehen, ihre ganze Haare zusammenzulegen und dann mal irgendwann loszugehen. Sondern die Reihenfolge war anders. Und er dachte, seid bereit. Seid an euren Füßen entsprechend präpariert, seid gewürtet und dann steht bereit, dass die Leute, die auf Anruf hin aufspringen und losgehen können, steht so da und seid bereit, mitzugehen, wenn der Herr euch ruft. Bevor ihr das Passahlamm esst, schneidet den Gürtel, schnürt die Schuhe, esst in Rufbereitschaft. Das nimmt Jesus auf. Und sagt, Leute, das ist das Einzige, was hilft gegen die Übermüdungsgefahr und die Überwindungsgefahr. Dann ist das Einzige, was dem Ernst der Stunde wirklich entspricht. Das ist das Gebot der Stunde, dass ihr euch in Rufbereitschaft befindet. Und das ist das große Motto, was Jesus mit diesem Bibeltext auch über unser neues Jahr stellt. Dass wir in Rufbereitschaft leben. Denn dieses Ereignis damals in Ägypten passt sehr gut zur Situation der Christen. Wir leben als Christen auch ähnlich wie Israel in Ägypten. Wir leben als eine Minderheit in unserem Land. Unser Glaube ist bedrängt, so wie die Israeliten in Ägypten bedrängt waren. Wir sind auch verschiedensten Sklaventreibern ausgesetzt. Aber Jesus hat gesagt, ich hole euch da raus. Ich hole euch da raus. Ich komme wieder. Ich werde die Machtfrage sichtbar für alle Welt klären. Und die vorher schon sterben, die holt er eben vorher schon raus. Und all die Mitchristen, die im letzten Jahr gestorben sind, die hat Jesus schon rausgeholt aus dieser Bedrängnis. Und ich werde euch ins gelobte Land bringen, sagt Jesus. Nur, wenn Jesus kommt, wenn Jesus uns holt, dann müssen wir in Rufbereitschaft kommen. Das ist das Gebot der Stunde. Jesus sagt, wir müssen auf Abruf bereitstehen. Wir müssen marschbereit sein, wir müssen unsere Hände und Würde haben, das muss jetzt geschehen, damit wir dann nicht überrumpelt werden. Wenn Jesus ruft, wenn Jesus kommt, dann ist keine Zeit mehr, den Gürtel zu schneiden, das muss vorher geschehen, rechtzeitig. Und darum, liebe Mitchristen, ist das die Schicksalsfrage über diesen Jahreswechsel, die jeder nur für sich selbst persönlich beantworten kann. Habe ich den Gürtel festgestellt für 2006? Bin ich so vorbereitet auf das neue Jahr, gehe ich da so mit der Einstellung hinein, wie die Israeliten in ihr Vater hineingegangen sind. Stehe ich wirklich auf Abruf bereit? Und bin ich dabei, wenn der Aufbruch ins gelobte Land beginnt? Am Comer See, da gibt es eine wunderschöne alte Villa, die Villa Akronati, mitten in einem großen Park, ganz herrlich abgeschieden, liegt die dort an der Spitze einer langgestreckten Halbinsel. Nun wollte ein Besucher sich dieses Prachtstück vom Park mal ansehen. Er klopfte an, der Gärtner war da, öffnete das riesige Tor, führte den Besucher durch die prachtvoll angelegten Gartenanlagen. Der Besucher war schwer beeindruckt. Und er fragte den Gärtner, wie lange sind Sie eigentlich schon hier? Tja, sagte der Gärtner, so 24 Jahre. Und wie oft ist Ihre Chefin, die Besitzerin dieses Anwesens, wie oft ist die eigentlich in dieser Zeit da gewesen in diesen 24 Jahren? Schau, sagte der Gärtner so etwa viermal. Sagte der Besucher, wann war das das letzte Mal? So vor 12 Jahren, sagte der Gärtner. Ich bin fast immer allein hier. Es ist selten, dass ein Fremder sich hier umsieht. Oh, sagte der Besucher, da haben Sie den Garten aber wunderschön gepflegt. Sie haben ihn ja so toll in Schuss, dass Ihre Chefin morgen kommen könnte. Und der Gärtner sagt, Ochi, Signore, Ochi, das heißt heute, mein Herr, heute könnte sie kommen. Und das ist die Frage an uns. Sind wir so gut vorbereitet, dass wir das aufsagen können? Wenn der Herr kommen würde, wenn er heute kommen würde, wenn er jetzt kommen würde, wären wir vorbereitet? Oder wären wir jetzt nicht? Leben wir in Rufbereitschaft? Das ist die große Frage über den neuen Jahr. Deswegen müssen wir zum Schluss uns fragen, was heißt das, in Rufbereitschaft zu leben? Was bedeutet das? Das Wichtigste, das macht Jesus hier auch klar, ist, dass ich zu Jesus gehöre. Das ist das Entscheidende. Dass ich Christ bin, Gottes Kind. Dass ich wirklich zu den Menschen gehöre, von denen ihr hier seid, und spricht nämlich zu den treuen Knechten. Dass er mein Herr ist. Dass ich Wohnrecht im Himmel habe. Das ist die Hauptbedingung für die Rufbereitschaft. Und es gibt nur eines, was mich in diese Rufbereitschaft hineinversetzt. Und das ist Jesus Christus. Er, den ich anrufen darf, den ich um Vergebung meiner Schuld bitten darf, an den ich mein ganzes Leben ohne Vorbehalte hängen darf und soll und muss. Es ist in keinem anderen Rettung, hat Petrus gesagt. Es ist kein anderer Name, den Menschen unter den Himmel gegeben, durch den wir gerettet werden, als nur der Name Jesus. Das ist die Voraussetzung. Nur so komme ich in Rufbereitschaft. Dass ich mich persönlich an Jesus wende, dass ich ihm gegenüber mich demütige und zugebe, dass ich seine Vergebung brauche, dass ich ihn als meinen Herrn akzeptiere. Seid gleich den Menschen, sagt Jesus, die auf ihren Herrn warten. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, findet. In Ruf Hilfsbereitschaft leben heißt, ich erwarte Jesus Christus als meinen Herrn. Und das muss ich wissen. Ich muss wissen, ob ich ein Knecht, eine Magd meines Herrn Jesus Christus bin oder nicht. Und wenn ich das bin, dann bleibe ich auch in Hilfsbereitschaft. Dann erwarte ich Jesus auch. Dann erlaube ich ihm das auch in meinem Alltag wirklich mein Herr zu sein. Manche Leute stellen sich das so vor und sagen, ja, Hauptsache ich habe den Gürtel einmal richtig angeschnallt, dann kann ich ihn ja irgendwann ruhig wieder abnehmen. Also ich habe einmal irgendwann eine Entscheidung für Jesus getroffen und es ist dann ziemlich egal, was ich danach noch mache. Die Bibel sagt das anders. Die Bibel sagt sehr deutlich, wer einmal wirklich den Gürtel festgeschnallt hat, der achtet dann auch darauf, dass der Gürtel fest bleibt. Also die Tatsache, dass ich den Gürtel wirklich geschnallt habe, dass ich mein Leben wirklich unter die Herrschaft meines Herrn Jesus Christus gestellt habe, zeigt sich darin, dass ich dann auch darauf achte, dass der Gürtel fest bleibt. Und die Frage ist, wodurch bleibt der Gürtel fest? Der Gürtel bleibt dadurch fest, dass ich die Verbindung mit Jesus Christus halte, dass ich zu ihm bete, dass ich mich regelmäßig beschäftige mit deinem Wort. Der Gürtel bleibt dadurch fest, dass ich auch bejahe die Einbindung in seine Gemeinde. Auch dafür, liebe Geschwister, hat Jesus Christus uns die Gemeinde gegeben. Dass wir einander helfen, in Hochbereitschaft zu leben. Die Gemeinde ist ja kein geistlicher Luxusartikel, den die einen mit ihm leisten und die anderen nicht. Die Gemeinde ist keine religiöse Volkshochschule, wo ich ab und zu mal einen erbaulichen Vortrag hören kann, wenn mir der Wind danach steht. Sondern die Gemeinde ist die Lebensgemeinschaft derer, die auf Jesus warten. Die Gemeinde ist die Lebensgemeinschaft der Rufbereiten. Die Gemeinde ist der Ort, wo wir uns gegenseitig helfen, in Rufbereitschaft zu bleiben. Wir brauchen einander in der Gemeinde. Wir tragen Verantwortung füreinander in der Gemeinde. Und jeder verantwortliche Christ muss sich immer wieder fragen, was kann ich einbringen? Wo kann ich meinen Mitchristen wirklich helfen, in Hofbereitschaft zu bleiben, wach zu bleiben, mutig zu bleiben im Blick auf Jesus? Gemeinde, das ist eine Schicksalsgemeinschaft, die Schicksalsgemeinschaft der Hofbereiten. Und darum werden wir einander brauchen. Auch im kommenden Jahr werden wir einander brauchen, um uns gegenseitig dabei zu helfen, auf Jesus zu warten und wach zu bleiben. Dass ich den Gürtel wirklich angeschnallt habe, zeigt sich daran, dass ich wirklich darauf achte, dass der Gürtel fest bleibt. Natürlich kann es auch bei echten Christen so sein, dass es so aussieht, als ob der Gürtel zwischendurch mal etwas lockerer wird. Es gibt Zeiten, da lasse ich nach im Gebet, da wird alles etwas schwierig. Und ich finde nicht so regelmäßig zum Bibellesen. Und es fällt mir manchmal sogar schwer, zur Gemeinde treu zu kommen. Es gibt so Phasen, wo wir mit Schwierigkeiten kämpfen, wo wir angefochten werden. Aber das ist nicht der Normalfall. Und es ist das Kennzeichen derer, die den Gürtel umgeschnallt haben, dass sie das dann merken und dass es uns beunruhigt und dass wir sagen, Herr, sorge dafür, dass der Gürtel wieder fest wird. Mach mich bereit, bewahre mich davor abzudriften. Bewahre mich davor, nachlässig zu werden und nur noch um mich selbst zu treiben. Ein Dichter hat das so gut gesagt, er hat gesagt, zu Wartenden macht uns bereit, die auf dein Kommen sehen, an allen Tagen, nicht nur heute, dass wir die ganze Lebenszeit dir froh entgegengehen. Das soll uns prägen, auch im kommenden Jahr, dass wir Jesus froh entgegengehen. Das ist Rufbereitschaft. Manche denken, auch wenn ich einmal in Rufbereitschaft gewesen bin, dann kann ich danach ruhig wieder einschlafen. Hauptsache, einmal in Rufbereitschaft gewesen. Aber wie gesagt, die Bibel betont es anders. Sie sagt, wer sich wirklich zu Jesus bekehrt hat, wer wirklich in Rufbereitschaft gekommen ist, der sorgt sich auch darum, dass er in Rufbereitschaft bleibt. Und wenn uns auch manchmal zwischendurch die Augen kurz zufallen, wenn Müdigkeit sich heranschleicht, wenn uns alles schwierig und träge wird und die Hindernisse so groß scheinen, dann ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig helfen, die Müdigkeit zu überwinden. Wer den Schlafzustand als Dauerzustand akzeptiert, der beweist damit etwas anderes. Der beweist damit, dass er nie wirklich in Rufbereitschaft gewesen ist. der den Schlafzustand als Dauerzustand akzeptiert und sich nicht mal mehr darüber sorgt, der zeigt damit nur, dass er niemals wirklich in Rufbereitschaft gewesen ist. Und ein paar Verse später, in Lukas 12, ab Vers 45, da spricht Jesus auch von Knechten, von falschen Knechten. Und wissen Sie, was das Kennzeichen dieser falschen Knechte ist? Dass sie nicht in Rufbereitschaft leben. Da heißt es in Vers 45, wenn aber jeder Knecht in seinem Herzen sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und fängt an, die anderen Knechte zu schlagen, auch zu essen und sich voll zu saufen, dann wird der Knecht, der Herr dieses Knechtes, kommen an einem Tag, an dem er es nicht erwartet, und zu einer Stunde, die er nicht kennt. Und er wird ihn in Stücke hauen lassen und wird ihm seinen Teil geben bei den Ungläubigen. Also sehr krass von Jesus gesprochen. Damit sagt er, der Knecht, der nicht in Rufbereitschaft lebt, ist ein falscher Knecht. Dieser Knecht wird letztlich ganz normal das Schicksal der Ungläubigen teilen, weil er selber zu ihnen gehört, weil er nicht wirklich den Gürtel angeschnallt hat. Natürlich, Jesus macht immer wieder deutlich, aus eigener Kraft werden wir überfordert. Unsere Stärke reicht nicht aus, unsere Frömmigkeit reicht nicht aus. Aber jeder, er ist stark genug. Und deswegen sagt er, hängt euch an mich. Flüchtet euch zu mir. Mit eurer ganzen Schwachheit, mit all den Hindernissen, die ihr in eurem eigenen Herzen ja merkt, und mit eurer Trägheit und allem, was euch umtreibt, flüchtet euch zu mir. Und wer sich an mich hängt, den bringt das durch. Das ist also das Gebot der Stunde, dass ich in Rufbereitschaft lebe. Dass ich Jesus als meinen Herrn anrufe. Und mich von ihm dann letztlich durchbringen lasse bis zum Ziel. Dietrich Bonhoeffer hat das so ausgedrückt in einem Gedicht. Da sagt er, zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt. Also wenn es schon so spät ist, dass nicht mal die Hunde mehr knurren, sondern tief und fest schlafen. Zu warten auf ihn, wenn kein Hund mehr knurrt. Wenn alle zum Schlaf verdammt, dann brennen die Lampe und die Lenden den Gurt und die Augen wachend und blank. Der Boden dröhnt, er ist nicht mehr fern. Er klopft an die Tür, wir öffnen den Herrn und er kommt zu uns und die Quelle quillt, wo man ihn zu erwarten gewillt. Wollen Sie so leben? Tja, sagt einer, natürlich würde ich gerne, aber ich muss auch auf ihn noch klarkommen. Sollen Sie auch klarkommen? Werden Sie auch klarkommen? Wer mit Jesus rechnet, der wird ja gerade hellwach. Der sieht ja die Welt dann gerade besonders klar und besonders nüchtern. Das ist doch immer so. Wenn ich den großen Zusammenhang im Blick habe und begreife, dann kann ich auch im Kleinen viel besser reagieren. Wer mit Jesus rechnet, der in Rufbereitschaft lebt, der ist für den Kleinkram des Alltags erst recht gerüstet. Und auch für die großen Aufgaben. Wer dann rechnet, vor Jesus zu stehen, der wird doch umso verantwortungsvoller als Ehemann leben. Weil er weiß, dass er auch für seine Ehe vor Jesus die Verantwortung trägt. Wer in Rufbereitschaft lebt, der wird sich doch erst recht darum bemühen, ein guter Vater, eine gute Mutter für die Kinder zu sein. Weil er weiß, sie sind mir von Gott anvertraut und ich schulde ihm Rechenschaft dafür, wie ich damit umgegangen bin. Wer in Rufbereitschaft lebt, der wird doch auch an seiner Arbeitsstelle, an seinem Studienplatz, im Sportverein oder wo immer, dass jemand auftreten, der zu Jesus gehört und ihm verantwortlich ist. Wenn Rufbereitschaft lebt, dem wird auch die Gemeinde Jesu Christi zur Herzenssache werden, weil es seine Gemeinde ist, die ihn geben soll. Und daraus folgt dann, dass wer in Rufbereitschaft lebt, auch zugleich in Leuchtbereitschaft lebt. Lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Das ist doch die logische Folge, der das Privileg genießt, Gottes Kind zu sein, der hat auch dann die Verantwortung, auch auf andere darauf hinzuweisen. Lasst eure Lichter brennen. Wer begriffen hat, wie gefährlich der Schlaf ist, ein Leben ohne Gott, der wird doch nicht ruhig zusehen können, wie andere ihrem Verderben entgegenschnarchen. Wer von Jesus das Heimatrecht im Himmel bekommen hat, wer startbereit ist für den Umzug ins gelobte Land, der soll doch nun auch anderen heimleuchten und ihnen sagen, wie sie Jesus finden können. Rufbereitschaft führt zu Leuchtbereitschaft. Wer die Finsternis seiner Schuld vergeben bekommen hat von Jesus, weil Jesus ihm das Licht gebracht hat, der soll doch nun dieses Licht auch durch die Fensterscheiben seines eigenen Lebens hindurchdringen lassen, damit andere aufmerksam werden und fragen, wie kann ich dieses Licht finden. Das ist also das Gebot der Stunde. Mit Jesus rechnen, auf Jesus warten, in Rufbereitschaft leben, hellwach in die Zukunft gehen. Die liebe Silvester Gemeinde, nur wer den Ernst der Stunde begreift, nur wer wird auch das Gebot der Stunde ergreifen. Nur wer weiß, wie dringend das ist und wie groß die Gefahr, müde zu werden, lahm zu werden, überrumpelt zu werden. Der wird das Gebot der Stunde ernst nehmen und Jesus bitten, Herr, lass mich in Rufbereitschaft leben, alle Tage dieses neuen Jahres. Und wenn wir so leben, dann sind wir wirklich umfassend vorbereitet. Und dann können wir uns felsenfest darauf verlassen, dass uns das Bild, dieses Riesengeschenk, was Jesus seinen Leuten machen wird und was man so leicht überliest, weil es einfach so unglaublich ist. Und das möchte ich Ihnen zum Schluss noch mitgeben, gewissermaßen, als hätte es nicht in das neue Jahr hinein. Was sagt Jesus? Was wird er mit den treuen Knechten machen? Vers 37. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, Wachen findet. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich schürzen und wird sie zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Verstehen Sie, was das heißt? Johann Albrecht Bengel hat gesagt, dieser Vers ist die allergrößte Verheißung in der ganzen Bibel. Das heißt, wer den Gürtel jetzt schneidet, um auf Jesus zu warten, für den wird Jesus einmal den Gürtel anschnallen, um ihn zu bedienen. Das steht hier in Vers 37. Ich sage euch, er wird sich schützen und wird sich zu Tisch bitten und kommen und ihnen dienen. Unfassbar. Das erinnert uns an die Situation kurz vor der Kreuzigung, Sie wissen, als Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen hat. Aber das war ja noch auf der Erde. Da war Jesus noch nicht auferstanden, da war er noch nicht in aller Macht und Herrlichkeit zum Vater zurückgekehrt. Das war noch Jesus auf der Erde. Was er hier ankündigt, das wird noch unendlich viel mehr sein. Das ist noch so viel größer. Das wird einmal in seinem Reich stattfinden. Der auferstandene, erhöhte Herr, der seine ganze Macht als Gottes Sohn wieder ausübt, der wird die, die sich um seinen Willen damals gegürtet haben, eigenhändig bedienen. Er, Jesus, wird sich gürten und uns zu Tisch bitten. Und so schnell war. Das steht hier in Vers 37. Und das ist das Ziel. Das Ziel, für das es sich zu leben lohnt. Auch wenn der Weg bis dahin noch ganz schön hart ist. Und Sie merken hier, Jesus verspricht die große Erleichterung erst für das Ziel. Dieses Genießen und Freuen ohne Ende. Wenn wir uns freuen werden an Jesus selbst, an unserem Vater im Himmel. Wenn wir uns freuen werden ohne Trübung und ohne Trennung an denen, die ihn aufgeliebt haben und die mit uns auf ihn gewartet haben. Dann wird das so großartig und schön werden, dass alles vorstellbar übersteigt. Aber wer das Ziel kennt, der weiß, dass es gut aussieht, der kann mit dem Schmerz und mit den Härten des Weges, die auch 2006 kommen werden, ganz anders umgehen. Ich schließe mit der Fürstin Eleonore von Preuß, die 1857, nachdem sie mit einem tragischen Todesfall in ihrer Familie konfrontiert war, ein Silvestergedicht geschrieben hat. Und in diesem Silvestergedicht schreibt sie über diese Mühen des Weges bis dahin und macht sich auch Gedanken, warum ist das so, dass Gott uns hier noch so viele Mühen des Weges zumutet? Was schreibt sie in diesem Lied, das Jahr geht still zu Ende, warum wird so viel Leiden, so kurzes Glück nur mit? Warum wird immer scheiden, wo wir so sehr geliebt? So manches aufgebrochen und mancher Mund nun stumm, der Grad noch heute gesprochen, du armes Herz, warum? Dass nicht vergessen werde, was man so gern vergisst. Dass diese arme Erde nicht unsere Heimat ist. Verstehen Sie, das ist Ihre Antwort. Sie ist in dieser traurigen Situation und sagt, warum immer wieder Trennung? Warum immer wieder Schmerz? Warum immer wieder diese Sorge, die wir eine dicke Wolke über unserem Weg hängen? Sie findet diese Antwort, dass sie sagt, dass nicht vergessen werde, was man so gerne vergisst, dass diese Erde nicht unsere Heimat ist. Und dann fährt sie fort, hier gehen wir und streuen die Tränensaat ins Feld, dort werden wir uns freuen, sehen im Himmelszelt. Wir sehnen uns hinein, dorthin ins Vaterhaus und wissen, die Geschieden, die ruhen dort schon aus. Oh, das ist sicheres Gehen durch diese Erdenzeit, nur immer vorwärts gehen mit großer Treulichkeit. Wird auch durch grabes Hügel der klare Blick verbaut, Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. Auch das gehört zur Wirklichkeit dieser Welt dazu, dass immer wieder grabes Hügel, Berge, Verluste und den Blick auf die Ewigkeit verborgen und verstellen wollen. Und in solchen Situationen macht sie deutlich, kann nur der Herr selbst uns helfen, kann nur er unserer Seele Flügel verleihen, dass wir verstehen, das ist nicht das Ende, sondern denen, die zu ihm gehören, denen wird alles zum Guten dienen müssen. Und Jesus hat noch etwas gesagt. Er hat gesagt, dass wir diesen Weg nicht allein gehen müssen. Das ist ja das Gute, liebe Christen, wenn wir in Rufbereitschaft leben, sind wir ja trotzdem schon zugleich angeschlossen, wenn Sie so wollen, an Gottes Mobilfunk. Wir gehen ja nicht ohne Jesus durch diese Welt und durch dieses Leben. Er hat uns ja jetzt schon angeschlossen an seinen Trost, an seine Hilfe. Jesus hat nicht nur gesagt, siehe, ich komme wieder, sondern er hat auch gesagt, und das gilt genauso, siehe, ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Ich bin dennoch jetzt noch unsichtbar bei euch bis ans Ende der Welt, bis ihr am Ziel seid. Ich gehe jetzt schon mit. Durch alle 12 Monate, durch alle 52 Wochen des Jahres 2016 durch. Und darum kann die 14 von Wolfgang im letzten Vers sagen, hilf du uns durch die Zeiten und mache fest das Herz. Geh selber uns zur Seite und führ uns heimatwärts. Und ist es uns hienieden, so öde, so allein, Olaf in deinem Frieden und jetzt schon selig sein. Das ist das Gute, dass bei aller Vorläufigkeit, mit der wir noch kämpfen müssen in dieser Welt, Jesus uns schon jetzt mit einem solchen Frieden und einem solchen Trost und einer solchen Geborgenheit ausstatten kann, dass wir diese Spannung auszuhalten vermögen, in der wir jetzt noch stehen. Und dass die Strahlen des Himmels schon so hell vorausleuchten, dass wir in diesem Licht sicher und froh durch das neue Jahr hindurchgehen dürfen. Amen.